Bevor es losgeht, jetzt erstmal ein kleines bisschen Werbung. Hey Jenny.
Hey Daniel.
Wir haben ja die letzten Male bei dem Thema Alsa Hundewelt, da haben wir ja immer über Geschenke gesprochen, die eigentlich ja auch so ein bisschen für den Menschen sind, ne? Also die das Gewissen des Menschen, des Herrchens, des Frauchens beruhigen.
Ja.
Da ging es ja einmal um dieses wunderbare Cookie-Glas. Gut, der Inhalt ist natürlich für Hund, Katze, Maus, wollte ich gerade sagen.
Für unsere Liebsten.
Genau. Und der Adventskalender ist ja auch irgendwie so eine menschliche Sache, als ob der Hund jetzt...
Der freut sich mega, jeden Tag was Leckeres zu bekommen.
Ja, aber er weiß es ja nicht. Die Vorfreude ist ja das Ding. Ich als kleiner, dicker Junge mit hochrotem Kopf, da wusste immer schon ganz genau, was am nächsten Morgen passiert, wenn ich die Augen aufschlage. Aber jetzt gibt es was, das ist natürlich auch nochmal ganz, ganz speziell für unsere Liebsten. Nämlich, ich würde sagen, man kann das schon so als Weihnachtsgeschenk auch sehen, ne?
Definitiv.
Was haben wir denn da?
Wir haben eine prall gefüllte Wundertüte.
Eine Weihnachtswundertüte.
Eine Weihnachtswundertüte.
Alsa Nature Weihnachtswundertüte. Finde ich, ist ein richtig schöner Name, der rollt. Da kann man auch drauf rappen, glaube ich.
Ja, dann leg mal los.
Ja, nee, heute nicht. Ich bin heute nicht im Gangster-Mode.
Na gut. Aber was ist da drin? Das ist ja die spannende Frage. Ja,
exakt. Erzähl mal, was ist da drin?
Wir haben Leckereien und Spielzeug. Also nicht nur was zum Essen, sondern auch was zum Spielen. Das ist ja mal ganz wichtig. Und wir haben zwei Weihnachtsdosenmenüs. Einmal Lamm und Rind und die zweite wäre Pastinake mit Apfel-Birnen-Kompott.
Ja, das passen so für den ersten und zweiten Weihnachtstag. Das passende Menü klingt fast besser als das, was wahrscheinlich mir kredenzt wird. No offense an meine Familie. Und für Heiligabend ist es ja egal. Da gibt es ja bekanntlicherweise sowieso immer nur Kartoffelsalat und Bockwurst. Ne?
Das sollte auch so bleiben. Aber das Menü für den ersten und zweiten ist für unsere Hunde auf jeden Fall gesichert. Und das Dessert darf ja auch nicht fehlen. Also haben wir leckere Weihnachtshundekuchen. Einmal Gans- und Bratapfelherzen. Das hört sich köstlich an, finde ich.
Oh Mann, ja, das stimmt.
Aber was nicht fehlen darf, die Kaustange unterm Tannenbaum. Da haben wir nämlich eine Tannenbaum-Backstange.
Nice.
Und ein Hundespielzeug.
Nice. Das ist ja...
Es ist an alles gedacht.
Ja, das ist wie das Ü-Ei, würde ich sagen. Aber ja, da stellt sich mir die letzte Frage, bevor wir jetzt in die Folge gehen, stellt sich mir natürlich die letzte Frage, ist der Hund wohl so aufgeregt, dass er erst Bescherung machen will und dann fressen oder erst fressen und dann Bescherung? Also als Kind war das immer ganz schwierig.
Ich glaube, er möchte erst die Bescherung und dann fressen. Und dann legt er sich auf seinen Schlafplatz und genießt das Treiben vor dem Tannenbaum der Familie.
Sehr schön. Okay, dann ich glaube, mit den Vibes gehen wir jetzt mal in die Episode. Checkt doch mal aus, geht doch mal auf alsa-hundewelt.de. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen wunderbaren Support, liebes Alsa-Team. Und mit dem Gutscheincode 10PARKER bekommt ihr 10 Euro Rabatt auf eine Bestellung ab 20 Euro. Also schaut rein und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Alles über einen Kamm. Der Rhodesian Ridgeback Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, den Alles über einen Kamm, euer Rhodesian Ridgeback Podcast. Mein Name ist Daniel und an meiner Seite heute mein kongenialer Partner bzw. schräger Partnerin. Welcome, Jenny.
Hallo und guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben uns hier heute wieder fröhlichst versammelt. Die Nasen sind noch rot, die Bäckchen ebenfalls, denn es ist urschkalt.
Voll. Also richtig unangenehm.
Gestern 15 Grad, heute 3 Grad.
Ein bisschen wärmer ist es, aber der Wind ist eisig.
Alter, es ist fürchterlich. Zweimal nass geworden heute mit dem Hund, rausgegangen beim Sonnenschein und nass wie ein begossener Pudel. Ridgeback, wieder gekommen. Ja, fürchterlich, wirklich fürchterlich. Also ich mag die Kälte, aber es muss nicht unbedingt mit Wind und Regen verbunden sein. Aber...
Was will man machen, ne? Ist halt irgendwie Winter.
Ja, Jenny hat schon diese Münsterländer-Attitüde ganz gut drin nach über einem Jahrzehnt hier in Münster. Mach gut, wie man hier sagt, mach gut. Ja, mach gut, da sind wir auch beim Thema, denn wir reden heute über ein Thema, das ist nicht so gut, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das schon häufiger gehört, auch aus Jennys Mund, aber vergesst das dann leider immer relativ schnell wieder, aber das ist ja Jennys Steckenpferd. Solche Thematiken zumindest. Und es geht heute um?
Giardien.
Wow!
Das hört sich wie was Gutes an.
Erstmal. Spectacular. Ja, klingt erstmal wie einen theoretischen Film oder eine außerirdische Rasse. Aber dahinter verbirgt sich ja anscheinend etwas anderes. Ich weiß nur, das habe ich auch im Vorfeld gesagt, Jenny ist ja dann, wenn es um solche Themen geht, immer die dann da nochmal richtig Research macht und
versucht. Auch damit der Daniel nochmal ein paar Infos bekommt.
Ja, richtig, richtig. Und ich bin dann eigentlich immer nur der dann hier sitzt und hat dann auch so ein Dokument vor sich, was ich zu meiner Schande gestehen muss, dann auch ehrlich gesagt.
Er hat es nicht mal angeguckt, da mache ich ihm extra was fertig.
Ja.
Und dann liest er sich das nicht mal durch.
Ja, aber ey, that's me, ne?
Was soll ich
Showman,
sagen?
Showman. Das ist alles spontan.
Parker hatte übrigens auch mal Gia, den kannst du dich wahrscheinlich nicht mal mehr dran erinnern.
Nee.
Siehst du?
Wie alt war er denn da?
Da war er ein Welpe.
Ja, siehst du, dann, ach, die Welpenzeit. Ist ja wie bei Kindern auch. Denn die haben da mehr Seuchen als der Schimpanse in Outbreak. Falls ja. Irgendjemand von den älteren Semestern noch weiß, welcher Film das ist. Dustin Hoffman, Outbreak, guter Film. Ja, Giardien, also das Einzige, wenn wir jetzt mal wirklich da zur Sache kommen, das Einzige, was ich da tatsächlich zu weiß, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ich weiß, dass es eine Darmerkrankung ist. Kann man das so sagen oder ist das schon falsch?
Eine Darmerkrankung, das sind Parasiten, also es sind Einzeller, die sich an der Schleimhautoberfläche im Darm andocken. Ja, das sind Giardien.
Okay, also habe ich so semi-recht.
Du hast so, hat was mit dem Darm zu tun.
Okay, aber ich weiß zumindest, und da kannst du mich ja dann auch gerne korrigieren, Giardien ist halt ein Thema, das jeden Hundehalter irgendwie betrifft, weil das sehr, sehr häufig auftritt.
Das betrifft sehr viele Hundehalter. Und warum bin ich auf das Thema nochmal gekommen?
Ja.
Ich habe, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Woche eine Sendung im Fernsehen gesehen. Und da hatte der gute Hund Giardien. Und die Tierbesitzerin war völlig verzweifelt, weil sie 5 bis 7 Mal nachts raus musste, weil der Hund schlimm Durchfall hatte. Und der Hund hat das tatsächlich seit 7 Jahren gehabt. Und die Frau war völlig am Ende, wie man dann auch irgendwie nachvollziehen
kann. Der Hund vermutlich auch, nach 7 Jahren.
Ja, die Frau war in Tierkliniken, es wurden Giardienbehandlungen gemacht, er hat sogar eine Kottransplantation bekommen, der gute Hund. Und es hat sich nicht...
Moment mal, da habe ich das gerade richtig verstanden. Was hat er bekommen?
Eine Kottransplantation.
Was ist das?
Da nimmt man Kot von einem gesunden Hund, sage ich mal. Und dann wird dieser Kot in den Darm von dem kranken Hund eingeführt.
Möchte ich wissen, wie?
Mit einer Spritze, glaube ich.
What the?
Na, jedenfalls sollen die guten Darmbakterien des gesunden Hundes sich dann im Darm des erkrankten Hundes ansammeln.
Ansiedeln.
Ansiedeln, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und das soll zur Genesung beitragen. Wie genau jetzt eine Kottransplantation im kleinsten Detail funktioniert, weiß ich auch nicht.
Okay, aber ich wollte ja gerade einfach so drüber weggehen. Da dachte ich, Moment mal, hat mein Hirn kurz gebraucht und dann zusammengeführt, okay, Kottransplantation, okay, boah. Okay,
krass. Na jedenfalls, Ende von dem Lied. Nach 7 Jahren sind sie dann zu einer Tierheilpraktikerin gegangen und der Hund war sehr schnell wieder gesund.
Aber Moment mal, die wussten schon, dass das Giardien sind.
Mhm.
Aber ich denke, wenn die so häufig auftreten, also so verbreitet sind, dann gibt es doch, dann muss doch theoretisch, das ist jetzt wieder meine romantische Vorstellung, eigentlich jeder, der sich mit Tiermedizin auseinandersetzt, also Tierarzt, Tierärztin in erster Instanz, doch wissen, wie man das behandelt.
Das wurde mit schulmedizinischen Präparaten, also Medikamenten, behandelt, was aber oft einfach nicht funktioniert. Da kommt es dann zu Reininfektionen, der Hund wird oft immer wieder krank und damit haben die es halt nicht in den Griff bekommen. Und die Tierheilpraktikerin hat es dann nach einem Darmaufbau tatsächlich geschafft. Wo wir wieder beim Thema Darmaufbau sind, was wir in einer der letzten Folgen schon mal...
Sehr gut referenziert, Jenny. Sehr gut.
Gut, ne?
Jetzt am Ende, wo es auf die Zielgerade geht, jetzt holt Jenny nochmal aus, ne? Vorher immer nur Mitläufer... Und jetzt auf einmal hier geht's Richtung Showmaster, ne? Ja, gut. Okay, wir haben jetzt gerade von dir gehört, dass ja ein Symptom, also eine Ausprägung dieser Erkrankung anscheinend ja schon mal Diarrhoe ist, um in der medizinischen Fachsprache zu bleiben.
Sehr gut, Daniel, sehr gut.
Vielleicht können Sie ein wenig mehr erläutern.
Ja, sehr gerne. Fangen wir doch nochmal an, wo Hunde das überhaupt herbekommen.
Ja, genau.
Also ich habe ja gesagt, stimmt, dass das Parasiten sind, die sich an der Schleimhautoberfläche des Dünndarms ansiedeln. Und da bilden sich dann so Zysten aus. Und diese Zysten, ja, scheidet der Hund dann mit dem Kot aus. Und die sind tatsächlich mehrere Wochen bis Monate überleben die. Und dann kann sich der Hund, der infiziert sich dann oral, indem er zum Beispiel aus Pfützen oder Tümpeln trinkt, wo diese Zysten drinne sind, oder zum Beispiel auch an Kot von anderem Hund schleckt oder den frisst, was Hunde ja manchmal sehr gerne tun. Also das ist so der Weg der Infektion.
Okay, ja.
Ja, und die Symptome sind, oder besonders betroffen sind eigentlich Welpen, weil das Immunsystem da eben noch nicht so ausgeprägt ist. Oder auch Hunde, die so auf landwirtschaftlichen Betrieben leben, weil da irgendwie vielleicht auch, ja, vermehrt irgendwie offene Gewässer vorkommen, wo das drin ist. Oder auch Hunde, die in Zwingern leben, weil da die Reinlichkeit vielleicht einfach nicht so gegeben ist.
Mhm. Wie habe ich jetzt das, bin ich da drüber weg oder habe ich das gerade nicht mitgenommen? Worüber geben die infizierten Hunde das denn ab?
Also über den Kot, das wird mit dem Kot
ausschließlich Kot. Mhm. Okay, und das heißt dann, der nächste, der dann kommt, also wäre quasi der Kot des Hundes immer der ausschlaggebende Punkt, was kontaminiert ist.
Richtig.
Dann nimmt irgendein anderer Hund das auf, trinkt danach aus einer Pfütze und dann wäre es da. Also das ist so verbreitungsweise.
Genau.
Achso, weil ich jetzt dachte, vielleicht noch durch Speichel oder durch Urin oder was weiß ich was. Also
nee, das ist im Kot sind die Zysten, genau.
Kann man die sehen oder sind die so klein? Doofe Frage, ne?
Die kann man nicht sehen.
Okay, kann ich nicht sehen.
Kannst du nicht sehen. Ja, aber dann kommt es eben zu Durchfall, haben wir schon gesagt. Erbrechen ist was. So Schleim um den Kot, so blutiger oder so schleimiger Kot ist noch. Das hatte Parker nämlich damals.
Das stimmt, da klingelt was. Das war auch echt nicht geil, ja. Ja, stimmt.
Blut im Kot ist auch was, was immer wieder vorkommen kann. Blähungen beim Hund oder auch tatsächlich weicher Kot kann es auch schon sein. Aber die Symptome müssen nicht ständig auftreten. Das kann auch einfach unregelmäßig sein.
Mhm.
Mhm. Und man kann einfach sagen, wie gesagt, dass junge Tiere halt häufiger befallen sind und dass ältere Tiere, die vielleicht schon mal eine Infektion hatten und die bekommen es dann nochmal, das führt dann halt zu einer Immunität oder Teilimmunität. Das heißt einfach, dass ja, dass die Ausprägung der Krankheit vielleicht gar nicht mehr so gegeben ist und dass man vielleicht gar keine erkennbaren Symptome mehr hat. Also der Hund hat die Giardien in sich, scheidet das auch aus, aber es zeigt vielleicht einfach nicht mehr so starke Symptome.
Okay, hat denn, ich meine gut, das klingt jetzt ja schon relativ schwerwiegend, wenn man sich so die Symptomatik anguckt, aber hat der Hund dann Schmerzen? Also krasse Schmerzen?
Das kann natürlich zu,
also ja, Magen-Darm-Schmerzen, so. Aber weil, ich meine, die Frage ist, ist sowas, weil wenn man dann halt ja liest oder hört, Durchfall, okay, klar, aber dann Blut zum Beispiel oder so.
Das ist das natürlich ist unangenehm, auch wenn er erbrechen muss, das.
Ja, gut, klar. Aber ist das eine lebensbedrohliche Infektion? Kann sowas lebensbedrohlich sein? Jetzt mal abgesehen von Sonderfällen von Hunden, die jetzt vielleicht wie Parker IBD oder ein schwaches Immunsystem haben. Das lassen wir mal raus. Mhm. Sondern jetzt ein normaler Hund, wäre sowas?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also lebensbedrohlich glaube ich nicht, aber wenn ein Hund dauernd Durchfall hat, die können natürlich sehr stark abmagern dadurch auch.
Ja gut, ja klar.
Okay. Ist das auf jeden Fall was
ja, vielleicht behandlungsbedürftig ist. Doofe Frage an sich, aber okay.
Genau, und
ja,
wie gesagt, wenn man natürlich einen Hund hat, wo das Immunsystem eingeschränkt ist, dann ist das für die natürlich auch besonders gefährlich, wie eben für Welpen. Und wenn man ein Tier hat, wo ich das beobachte, dann sollte man da eben schon handeln und dann nimmt man im Normalfall so eine Kot-Sammelprobe und dann wird das in ein Labor geschickt und die können eben auf Giardien den Kot testen.
Gut, wenn der Welpe eh noch ein schwaches Immunsystem hat und er ist ja dann doppelt gekniffen. Auf der anderen Seite kennen wir das ja alle bei Welpen, die sind ja nun so neugierig, sollen sie auch sein. Die schnüffeln an allem, die lecken an allem, im besten Fall fressen sie alles, haben alles im Maul. Also sollte man dann wahrscheinlich so oder so mal irgendwann das Tier auf Giardien testen lassen, ne?
Also ich finde ja immer so eine Kotprobe mal zu machen, wo man auf Parasiten generell testet oder eben auch ja, man kann mit einer Kotprobe ja noch viele andere Dinge testen. Das kann man im Laufe eines Hundelebens einfach mal machen und eben auch die Darmflora überprüfen. Mhm. Also wie gut der Hund da einfach aufgestellt ist.
Ich hoffe, irgendjemand zählt mit, wie häufig wir heute in diesem Podcast Code sagen. Ja.
Wollen wir mit der Behandlung weitermachen?
Okay, wir wissen jetzt, Status quo wissen wir jetzt, was Giardien sind, welche Symptome das dieses Krankheitsbild beinhaltet und wie man das diagnostiziert durch diese Kotprobe und dass es eben so eine Art Immunität gibt.
Also eine Teilimmunität, ne?
Ja, okay, eine Teilimmunität. Also sie reagieren dann nicht mehr so sensibel drauf, sagen wir es mal so. Und jetzt wäre ja die Frage, okay, was wäre jetzt erstmal, wenn man herausfindet, man geht zu seinem Tierarzt, gibt diese Kotprobe jetzt einfach mal auf Verdacht ab und die sagen einem, ihr Hund hat Giardien. So, Jenny, what's next?
Dann kommt der Tierarzt, also die Schulmedizin, und dann wird das Ganze medikamentös behandelt. Unter anderem gibt es da auch ein Mittel, was ein Antibiotikum ist. Und
ja, klar, Antibiotikum immer klar. Ja.
Ja, wie sich alle vorstellen können, greift das den Darm natürlich zusätzlich an. Und oft, wie ich schon gesagt habe, wenn man das einfach nur mit Medikamenten behandelt, kriegt man die Giardien aber gar nicht ganz weg. Dann gehen die vielleicht ein Stück zurück und man merkt gar keine Symptome mehr, aber vielleicht wird es dann wieder schlimmer. Und dann stelle ich halt fest, ich mache wieder eine Kotprobe, die sind immer noch da. Und dann kriegt der Hund noch eine Rutsche Medikamente. Und der Darm wird geschwächt und geschwächt und das Immunsystem wird geschwächt. Ja, und dann ist natürlich, wenn das Immunsystem wieder geschwächt ist, ist natürlich die Chance, dass Giardien sich wieder im Darm ansammeln, noch mal größer.
Also ein Teufelskreis.
So gesehen. So ein bisschen. Also okay. Um Giardien wirklich erfolgreich zu behandeln, ist es wohl sinnvoll, vielleicht auch noch einen anderen Weg zu gehen, aus naturheilkundlicher Sicht, und das Ganze vielleicht noch ein bisschen anders zu behandeln.
Okay, ich bin gespannt. Ich bin ja grundsätzlich immer in erster Instanz, ich glaube, das wissen die meisten ja auch, ein Freund der Schulmedizin.
Schulmedizin hat auch eine sehr große Berechtigung und ist auch super wichtig.
Ja.
Aber ich fände es schön, wenn die teilweise ein bisschen mehr zusammenarbeiten würden.
Ja.
Und die Schulmediziner vielleicht manchmal ein bisschen ganzheitlicher denken würden.
Ja, ich habe da eine selektive Denkweise, weil ich habe einiges erlebt, wo ich nun auch hautnah dabei war, wo ich gedacht habe, völliger Quatsch, was sich auch so rausgestellt hat als völliger Quatsch.
Aber da bin ich ja bei dir. Wir haben ja mal drüber geredet, dass wir mit Parker bei der Tierheilpraktikerin waren und
Ja, genau, dass es halt eben Dinge gibt, die ich jetzt nicht so cool finde, aber dass man da, glaube ich, ein bisschen selektiver in seinem Denkmuster sein sollte, genau. Um dann halt auch mal zu sagen, okay, lassen wir uns drauf ein. Macht aber in diesem Fall auch Sinn, weil das ist so logisch nach meiner Meinung nach auch an, auch was die Argumentationsführung angeht, dass ich das auf jeden Fall auch unterschreiben würde, weil ich auch kein Freund von Medikamenten bin, weder für meine persönliche Einnahme noch in meinem Bekanntenkreis noch für mein Tier.
Genau, also in vielen Fällen macht das Sinn, aber manchmal kann man vielleicht auch, noch ein bisschen anders daran gehen.
Okay.
Und zwar, wenn man das Ganze aus der naturheilkundlichen Sicht betrachtet, gibt es verschiedene Punkte, auf die man einfach achten sollte. Da ist zum einen natürlich der Aufbau der Darmflora nochmal ganz wichtig. Der zweite Punkt wäre, dass man die Ernährung anpasst. Also ich komme gleich zu jedem Punkt nochmal ein bisschen einzeln. Dann kann man das Ganze nochmal mit Kräutern unterstützen und die Hygiene spielt natürlich eine ganz große Rolle bei Giardien. Das wird aber natürlich bei der Schulmedizin hoffentlich auch mit beachtet. Ja. Genau, wenn ich über die Darmflora spreche, dann haben halt auch viele Studien gezeigt, dass wenn der Hund Giardien hat, dass es wirklich Veränderungen in der Zusammensetzung der Darmflora gibt. Und wie ich ja schon in unserem Podcast zum Thema Darmaufbau gesagt habe, macht es dann einfach Sinn, die Darmflora zu stärken, indem ich nochmal Bakterienkulturen dazugebe und auch nochmal präbiotisch einfach ein bisschen Fasern dazugebe und da nochmal ein bisschen unterstütze.
Okay, kannst du mir kurz sagen, was du mit Petcast meinst?
Das ist der Podcast. Podcast zum, ja, okay. zum Thema Darmsanierung.
Ja, finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hätte man den Podcast, also voll alles gut, über einen Kamm, Leute, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich finde diesen Namen nach wie vor immer noch legendär. Als Wortspiel für den Rhodesian Ridgeback Podcast. Aber Petcast finde ich ehrlich gesagt
das war natürlich so vollige Absicht.
Ja. Na, dann solltest du es aber auch PET schreiben und nicht PAD.
Ja, das war natürlich was.
Ja, nicht stark. Okay, ja. Ich bin nur für die Auflockerung hier, merkt ihr.
Ja, ja, machst du auch gut, machst du auch gut.
Fachlicher Teil, das übernimmt Jenny hier und übernimmt den Bildungsauftrag.
Jawohl, ja. Dann ist nochmal ganz wichtig, hatte ja gerade schon gesagt, die Ernährung anzupassen. Und zwar ist es so, dass Giardien, Glucose nutzen eben Kohlenhydrate zur Energiegewinnung. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man oder wenn der Hund eine Ernährung hat, die viel Getreide oder Kartoffeln oder Reis oder was auch immer beinhaltet.
Also sagen wir es so, beschissenes Hundefutter.
Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Getreide oder Kartoffeln, das ist ja zwangsläufig nicht beschissen. Man muss halt nur gucken, in welcher Menge das füttert. Aber ja, wenn man ein Futter füttert, gerade Trockenfutter kann man sich dann vorstellen, weil das enthält nun mal viele Kohlenhydrate, ist das bei einer Giardieninfektion der letzte Mist.
Okay.
Genau, in dem Fall sollte man auf BARF umsteigen, also auf eine Frischfleischfütterung. Oder wenn einem das einfach, also wenn man das irgendwie in seinen Tagesablauf nicht einbringen kann oder wenn man es auch einfach nicht möchte, dann gibt es auch Nassfutter, die kohlenhydratarm sind. Also dass man zumindest, wenn man das nicht dauerhaft machen möchte, für die Zeit, die der Hund eben an Giardien leidet, dass man da einfach das Futter einmal umstellt, um die Giardien auszuhungern.
Ja, also da bin ich auf jeden Fall Zielgruppe, weil wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde das nicht mehr machen. Also ich würde dem mein Tier A, möchte ich nicht barfen, aus dem Grund, dass es wirklich zeitlich, finde ich, fürchterlich lange dauert. Und auf der anderen Seite halt einfach das Thema Fleisch. Ich möchte schon kein Fleisch essen, ich möchte in meinem Kühlschrank kein Fleisch. Also möchte
aber
ich jetzt
für
auch
das
nicht.
Tier ist es.
Ja, aber da muss ich dann tatsächlich auch mal sagen, das ist immer eine schöne Wunschvorstellung, ja, das verstehe ich auch, aber da muss ich sagen.
Ich glaube, das ist ein Fass, was wir hier nicht aufmachen. Vegetarische und vegane Ernährung vom Hund hatten wir ja auch schon mal.
Es geht ja nicht um vegetarisch-vegan, mir geht es nur darum, dass es, glaube ich, auch gute fertige, also Nassfutter oder Trockenfutter gibt, was dem Standard vielleicht auch
Trockenfutter
entspricht.
Eher nicht. Nassfutter, wie gesagt, gibt es kohlenhydratarm, ja. Aber das ist ja auch, da ist ja auch Fleisch drin. Also es ist ja auf
Basis. Ja, mir geht es ja darum, wie früher das in der Küche gerochen okay. hat und was das für ein Aufwand war, heute dies, morgen jenes. Also natürlich, dass das nicht jeder einfach in seinen Tag.
Natürlich
das
kann man für den Hund aber auch gut kochen, wenn man kein Frischfleisch verfüttern möchte. Aber ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema.
Ja.
Und bei der Ernährung, wir machen jetzt einfach mal weiter, bevor wir uns da irgendwie so aufhängen. Da haben Studien auch noch gezeigt, dass bestimmte Flavonoide einfach gut unterstützend sind und dass die sehr wirksam sind. Und Flavonoide sind so Pflanzenfarbstoffe, die zum Beispiel dafür sorgen, dass der Brokkoli so schön grün ist oder wie auch immer. Ja, und die kann man irgendwie ja einfach gut einsetzen. Irgendwie Äpfel oder Brokkoli, was ich gerade schon gesagt hatte. Aber auch verschiedene Kräuter kann man einfach zum Futter nochmal gut dazugeben. Das hätte ich so zur Anpassung, zur Ernährung, was man gut beachten könnte. Dann hatte ich als dritten Punkt, dass man das Ganze gut mit Kräutern unterstützen kann. Denn, und das hatte ich, glaube ich, auch schon häufiger in Podcasts hier gesagt, dass es viele Kräuter gibt, die eine antiparasitäre Wirkung haben. Und da kann man zum Beispiel, und den Tipp hatte ich, glaube ich, auch schon mal, als wir über Zecken gesprochen hatten, man kann so eine Kräuterbuttermilch ganz gut ansetzen. Da findet man im Netz auch verschiedene Rezepte. Aber so eine Mischung mit Oregano, Thymian und Majoran, die getrockneten Kräuter kommen dann in Buttermilch. Dann lässt man das ein bisschen ziehen und dann siebt man die eben ab. Und dann kann man das dem Hund einfach ganz gut zum Futter geben. Und das hat meist eine sehr gute, unterstützende Wirkung, wenn man jetzt, wenn der Hund nicht ganz schlimm befallen ist. Also damit wird man die nicht zu 100% wegkriegen, aber das wirkt eben ganz gut unterstützend.
Okay, ja.
Weitere Kräuter oder Kräuter, die man sonst noch gut einsetzen kann. Knoblauch geht ganz gut, Oregano hatte ich schon gesagt, Nelken funktionieren auch. Wermut, ja, da gibt es so einiges. Da kann man sich nochmal ganz gut zu belesen. Aber dann auch einfach zu der Dosierung und wie man das Ganze einsetzt.
Das wollte ich gerade fragen, wie oft man das so einem Hund, also in der Größe eines Ridgebacks denn zuführt. Mehrmals am Tag, einmal die Woche?
Nee, das gibt man dann schon täglich.
Okay.
Aber die genaue oder was man wovon.
Weil ich weiß ja nicht, so Buttermilch, da denke ich jetzt wieder dran, lässt du Parker zweimal an der Kugel Eis lecken, dann hat er 3 Tage Durchfall. Da frage ich mich dann eben halt, okay, ist Buttermilch jetzt so gut verträglich?
Die ist gut verträglich. Man kann natürlich auch eine Ziegenmilch nehmen, weil die ja verträglicher ist in den meisten Fällen. Okay. Mhm. Davon kann man dann so 3 bis 4 Esslöffel übers Futter machen. Dann, ich habe hier noch ein bisschen recherchiert und dann habe ich noch was von der guten Swanee Simon gefunden. Die sagt ja bestimmt auch noch was. Denn nach der lieben Swanee Simon haben wir angefangen zu barfen.
Ah, okay. Ja, also, wenn ich den Namen höre, ja.
Genau, die ist ja sehr fit, was die Frischfleischfütterung angeht. Und die hat noch eine Behandlung von Giardien. Da gibt sie einmal kolloidales Silber und dann kommt eben noch ein Probiotikum und ein Präbiotika dazu. Dann gibt man noch MSM dazu.
Okay, was ist kolloidales Silber? Kolloidalsilber.
Kolloidales Silber.
Kolloidalsilber.
Genau.
Kolloidal Silber, ja, okay, jetzt habe ich einigermaßen.
Diese Silbermoleküle, die da drin enthalten sind, die blockieren die Enzyme im Darm eben und die, oder bestimmte Enzyme im Darm, und die verhindern dann, dass die Eizellen von den Giardien oder die Eizellen, wie zum Beispiel Giardien, dass die sich einnisten können.
Faszinierend.
Und MSM ist eine schwefelhaltige Verbindung. Und die hat eben auch einen ganz positiven Effekt. Die bildet so einen Schutzmantel dann auf der Schleimhaut. Und dadurch können die Giardien auch nicht ganz so gut andocken.
Okay.
Ja, und Hygienemaßnahmen natürlich auch ganz wichtig. Vielleicht, also das, was auf jeden Fall jeder beachten sollte, wenn man die kleinen Viecher wieder wegbekommen möchte. Erstmal finde ich es ganz wichtig und ich weiß, dass sich da mit Sicherheit einige nicht dran halten. Wenn ich weiß, dass mein Hund Giardien hat, dann sollte ich den Kot meines Hundes bitte, bitte, was ich sowieso eigentlich sollte, immer aufsammeln.
Ach so,
und
ja.
Entsorgen, damit sich auf jeden Fall kein weiterer Hund anstecken kann. Also das finde ich erstmal super wichtig als Schutz für alle andere Tiere. Und dann hatte ich ja gesagt, dass Hunde sich oft anstecken, indem sie irgendwie aus abgestandenem Wasser trinken oder Pfützen. Und dann sollte ich eben versuchen, dass mein Hund gar nicht mehr an diese Quellen geht. Also ich sollte vermeiden, dass mein Hund aus Pfützen trinkt, wenn das irgendwie möglich ist. Und damit der Hund sich nicht immer wieder ansteckt, eben die Näpfe immer gut und wirklich heiß auswaschen. Genauso wie den Trinkwassernapf. Der sollte auch immer heiß ausgespült werden. Und ganz wichtig, weil der Hund ja die Giardien dann am After hat und sich auch dort im Fell festsetzen, dass es vielleicht sinnig ist, für diese Zeit, wo er die Giardien hat, das Fell dort sehr kurz zu scheren und das Ganze dann auch immer gut abzuwaschen.
Ja, gut. Okay, ja, klar. Stelle ich mir gerade vor, wieder so ein langhaariger Hund und dann hinten dann einfach mal gar kein Fell mehr, so glatt rasiert.
Also kriegt man sie halt am besten in den Griff.
Ja, glaube ich.
Ja, und dann natürlich noch alle Liegeflächen, wo er ist, möglichst mindestens bei 60 Grad waschen. Es gibt auch, man kann das Ganze auch gut mit einem Dampfreiniger irgendwie behandeln. Dann sind die auch auf jeden Fall abgetötet. Und dann gibt es spezielles Desinfektionsmittel, da sollte man auch darauf achten, dass es dafür eben geeignet ist, womit man dann vielleicht noch die Bulden regelmäßig wischt. Denn wenn der Hund irgendwie auf deinem Fußboden liegt oder sitzt, dann kann ich mir vorstellen, bleiben da vielleicht auch ein paar von den Giardien hängen. Und so kann der Hund sich halt immer wieder infizieren. Und im schlimmsten Fall, also der Mensch kann sich tatsächlich auch anstecken. Das ist, ja.
Haben wir das alles, haben wir das alles gemacht damals? Ja. War das so ein Aufriss?
Ja.
Na, kein Wunder, dass ich das verdrängt habe. Boah, ja, das ist schon, ja, das ist schon echt ein harter Eingriff, das muss man schon sagen. Ja,
ja, und gerade, ja, wenn ich irgendwie Kinder im Haushalt habe oder Menschen, die eben immungeschwächt sind, dann sollte ich halt besonders darauf achten, dass meine Wohnung auch wirklich giardienfrei ist oder bleibt, damit sich, ja, die Menschen nicht auch noch anstecken und der Hund sich natürlich nicht immer wieder ansteckt. Deswegen auch immer gründlich die Hände waschen. Das, was ich sowieso hoffentlich
mache. Aber jetzt ja die entscheidende Frage, können sich Menschen anstecken?
Sie können sich anstecken. Das ist beim Menschen häufig symptomlos. Aber wie gesagt, wenn ich irgendwie immunschwache Personen habe oder Kinder, wo das Immunsystem eben noch nicht so wirklich ausgeprägt ist, dann können auch die Symptome bekommen.
Okay. Okay, okay. Also, gefühlt jetzt so eine kleine Horrorstory zu so einem Freitag, ne? Muss man ja schon sagen. Also da ist schon, ja, das ist schon mit sehr viel Aufwand verbunden, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt und sich das mal so überlegt, was da dann auf einen zukommt, wenn der Hund das hat.
Ich glaube, ich möchte einfach alle nochmal, oder wir möchten alle nochmal ein bisschen dafür sensibilisieren, dass es mit ein, zwei Medikamenten aus der Schulmedizin bestenfalls nicht getan ist. Also, dass man das Ganze ganzheitlich sehen muss, wie gesagt, dass man die Ernährung mit einbezieht, ist eben schon super wichtig, um die Giardien wirklich in Lebensraum zu nehmen und sie unschädlich zu machen, beziehungsweise auszurotten, sozusagen, bei dem Hund.
Das unterschreibe ich zu 100%, ja. Dass das,
weil, wie gesagt, die Medikamente schädigen den Darm zusätzlich nochmal, das Immunsystem vom Tier wird nochmal schwächer. Und deswegen sollte ich mir einfach überlegen, ob ich das nicht mit anderen Mitteln besser in den Griff bekomme. Und da gibt es Studien zu, die das auch einfach belegen.
Ja, also erstmal bleibt mir wie immer nur zu sagen, vielen Dank für die Aufbereitung. Also ich finde grundsätzlich, ich denke, dass da spreche ich auch für euch, die alle zuhören, dass Jenny das immer sehr, sehr plastisch und sehr gut in einer sehr durchdachten Reihenfolge irgendwie vermittelt. Ich finde das auch tatsächlich wichtig, jetzt mal abgesehen, dass ich hier der Kasper bin und da gar nicht so viel zu sagen kann, aber eben, das ist ja das, was man sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, dass man auch irgendwie ja was da lassen will, auch wenn wir dann diesen Podcast dann irgendwann halt einfach beenden Ende des Jahres, aber das ist halt was da ist, dass egal wann ihr das gerade hört, ob 2023, 2024, 2025, dass man da tatsächlich was mitnehmen kann und halt einfach auch sensibilisiert. Ne? Also,
und wie du dich vielleicht daran erinnern kannst, Parker hatte das auch sehr, sehr lange. Und wir haben das sehr lange nicht in den Griff bekommen. Wir haben, ja. Ich wusste das damals ja auch nicht besser und wir haben auch einfach, er hat auch Medikamente bekommen, was er jetzt bekommen hat, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass er hat Medikamente bekommen, dann haben wir irgendwann wieder eine Kotprobe eingeschickt und dann waren die halt immer noch da.
Ja gut, nachdem, wie du es jetzt beschrieben hast, ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass das halt einfach eine Krankheit ist, die vermutlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit jeden Hund irgendwann mal betreffen wird.
Das kann auch sein, dass Parker die, also wenn der Hund die einmal hatte, dann werden die ja nie zu 100% weggehen. Da wird er noch, wird die mit Sicherheit noch haben, aber er ist eben, er hat halt keine Symptome mehr, weil der Körper ja auch lernt, mit einer geringen Menge umzugehen, sage ich mal.
Ja. Okay, ja, an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank. Ich finde, das war wirklich gut und kurz und knackig irgendwie vermittelt und
einmal runtergerasselt.
Ja,
man könnte da noch länger drüber reden.
Man kann nicht nur, es gibt dazu Bücher, also man kann damit Bücher füllen, das ist ja keine Frage. Es geht ja für uns immer nur darum, euch da mal so einen kleinen Eindruck zu vermitteln. So eine kleine Informationsveranstaltung unter Freunden im Rudel und halt einfach so ein bisschen diese Sensibilisierungsaufgabe, was ich eben sagte, zu übernehmen. Also wer da mehr wissen will, der kann sich, wie gesagt, wie ich schon öfter formuliert habe, bei Jenny gerne melden über den KAM-Podcast. Account bei Instagram etc. Jenny ist da ja fit in diesen Bereichen und unterstützt euch da auch gerne.
Das mache ich wohl.
Genau. Und ansonsten möchte ich einfach in Ruhe gelassen werden. Ja, Spaß beiseite. Ne, fun, 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 Leute. Fun, fun, fun. Und mit fun, fun, fun gehen wir jetzt auch ins Wochenende.
Es wird auch schon dunkel, genau, und so.
Genau, es wird dunkel. Termine. Ne, man hat ja nie Zeit. Und von dem her, macht es gut. Wenn ihr uns gerne unterstützen möchtet und euch das doch was wert ist, ey, dann lasst uns doch nochmal eine Spende bei PayPal da, etc. Dann ist das für diesen Aufwand, dass ihr wisst das nämlich gar nicht. Ihr könnt das nämlich nicht sehen. Und ihr
jetzt fangen
wir
an zu betteln. Merken.
Ich bettel hier nicht, sondern man muss das einfach mal sagen, wie viel Arbeit da drin steckt, sowas dann halt auch irgendwie auf den Punkt zu bringen und da das Ganze dann halt auch so zu vermitteln, sein eigenes Wissen auch zu scheren. Dass die Leute wissen das ja nicht, wie teuer so eine Fort-Weiterbildung und Studiengänge sind. Ne? Das muss man hier mal ganz klar sagen, mit erhobenem Zeigefinger.
So, jawohl, ja.
Und mit erhobenem Zeigefinger sage ich jetzt hier tschüss, macht es gut, habt ein gutes Wochenende und vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Ja, von mir auch alles Gute. Bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss. Wieder doppelt, ne? Ist einfach großartig.